Optisch definiert. Der Podcast übers Comics machen. Mit Ingo Römling und Caroline Ring. Und heute mit Ika Sperling. Hallo Ika.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Hallo Ika, freut mich auch. Freut uns beide.
Ja, freut uns beide und ich freue mich überhaupt, dass wir wieder da sind. Das ist ja jetzt die erste Aufnahme in diesem Jahr, in diesem immer noch jungen Jahr. Und endlich haben wir es wieder vor die Mikrofone geschafft.
Ja, genau. Und außerdem bin ich ein bisschen aufgeregt.
Warum bist du aufgeregt?
Ja, weil wir Ika an der Strippe haben. Weil Ika ist ja schon ein ziemlicher Star, oder? Also, wie siehst du das, Ika?
Ich weiß nicht, das sagen oft Leute. Ich hatte auch letztens ein Interview im SWR, wo auch so eine Frage war, so, ja, wie fühlt sich das an, so berühmt zu sein? Und ich war so, boah, um ehrlich zu sein, hat sich gar nicht so viel geändert. Also ich dachte auch dann, irgendwie tausende Leute werden mir jeden Tag E-Mails schreiben und sagen, hallo, wir lieben dich, bitte arbeite für uns und nimm unser Geld. Aber
sag nicht, dass es nicht passiert.
Es ist tatsächlich nicht passiert. Ich habe jetzt eine Manga- und Comic-AG. Hey. An einer Schule in Hamburg. Das ist passiert.
Wow.
Cool. Aber wirklich, ist doch cool. Also ist halt, ja, ich meine, kurz vor Walk of Fame, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ika, was ich unfassbar beeindruckend finde, du bist beim Spiegel gelandet, weil ich habe irgendwie morgens das Handy gezückt und lese immer Nachrichten auf Spiegel. Und da war ein tolles Interview mit dir über dein Buch, Der große Reset, wo du über deine Familie was erzählst und über das Thema, wenn ein Familienmitglied einer Verschwörungstheorie anheimfällt.
Vielleicht sollten wir da kurz einmal auf den großen Reset eingehen. Also der große Reset, das liegt hier auch gerade neben mir noch, ist dein erster Comic, ist das richtig?
Genau.
Der erste Comic und dann gleich so ein tolles Buch. Also wirklich, ich halte es auch gerade nochmal in der Hand. Es fühlt sich auch echt gut an. Also es ist wirklich schön gemacht. Im großen Reset geht es darum, es ist eine Familiengeschichte. In der Literatur würde man sagen, autofiktional, nehme ich mal an. Und es geht halt darum, dass in einer Familie der Vater ganz, ganz schweren Verschwörungstheorien anhängt und die Familie und vor allem die Hauptfigur den Vater besuchen und gezeigt wird so ein bisschen der Umgang damit. Also ich fand den großen Reset total toll, weil auch ich als Wissenschaftsjournalistin natürlich immer wieder mal mit Verschwörungstheoretikern zu tun habe oder mich damit beschäftigen muss, unfreiwillig. Und ich fand, ich habe jetzt auch gerade noch mal vor der Aufnahme reingeblättert, es ist schon ein paar Wochen her, dass ich es gelesen hatte. Ich fand es so schön, weil es einerseits durch die Zeichnung so locker daherkommt und andererseits so wahnsinnig beklemmend ist, weil es ja wirklich um den Verlust einer geliebten Person darin geht. Also die entfernt sich ja einfach immer weiter davon. Also über verschiedene Sachen darin wollte ich auch noch mit dir sprechen, aber das nur mal ganz kurz zu dem Eindruck, den der große Reset bei mir hinterlassen hat und zu den Inhalten, so wie ich sie verstanden habe.
Danke, das freut mich, dass es dir gut gefallen hat. Ich freue mich aber auch immer, wenn Leute sagen, oh, ich musste voll weinen, als ich es gelesen habe. Da bin ich so, yes, ja, yeah, geil.
Man kann ja dazu noch vielleicht erwähnen, du hast ein paar erzählerische Kniffe da drin, die ich beeindruckend fand, muss ich ehrlich sagen. Also der eine ist, der Vater dieser Familie wird nicht wie alle anderen als Menschen gezeichnet, sondern als ein, naja, wie eine Amöbe, ein großes, durchsichtiges Wesen, das mit Flüssigkeit, also oder mit Wasser gefüllt ist und im Laufe der Geschichte sich immer weiter leert. Mhm. Wie bist du darauf gekommen?
Das hatte tatsächlich eigentlich am Anfang so einen ganz praktischen Grund, weil ich ganz lange beim Storyboarden nicht wusste, wie ich den Vater zeichnen sollte.
Mhm. Ach so,
ich wollte nämlich nicht, dass der Ähnlichkeit mit meinem echten Vater hat oder mit irgendeiner real existierenden Person. Und damit ich halt irgendwie weitermachen kann, habe ich dann gesagt, okay, ich zeichne da jetzt einfach mal so eine Platzhalterfigur, so ein Blob. So, und später ersetze ich das dann. Und dann hat mir dieser Blob aber so gut gefallen, dass ich mir dachte so, oh, am Ende kann ich vielleicht einfach mit dem arbeiten oder das so übernehmen. Und mir war von Anfang an klar, dass ich so dieses Auslaufen irgendwie so als so grafische Metapher da drin haben will. Und habe mich dann gefragt, ob ich das nicht auf den Vater anwenden kann. Also, dass ich einfach sagen kann, okay, ich mache jetzt, dass dieser Vater ausläuft im Buch. Und das hat dann tatsächlich auch sehr gut funktioniert.
Sag mal, was hat denn dieses Wasser in dem Vater, was dann eben immer weniger wird? Also an manchen Stellen läuft es ja auch wirklich richtig aus oder die Hauptfigur hält es ja dann auch so in den Händen. Was hat denn das für dich für eine Bedeutung gehabt?
Ich finde, es ist ein ganz gutes Bild dafür, einen Angehörigen eine Verschwörungserzählung zu verlieren. weil das so ist, als würde die Person auslaufen, du weißt aber nicht warum. Also die hat kein Loch oder kein Leck und das ist so, das gibt's ja im Buch auch mal öfter, wie wenn man so Wasser in seine Hände macht und man drückt die Hände ganz, ganz fest zusammen und das Wasser läuft trotzdem raus. Und man weiß aber nicht wo. Und egal wie fest man seine Hände zusammendrückt, es hört nicht auf zu fließen. Und am Anfang war es auch so, dass dieser Vater, dass der im Buch so aus Glas war. Und auf den ersten paar Seiten kann man sehen, dass der so Splitter bekommt, wenn der anfängt, von seinen Verschwörungsglauben zu reden. Da habe ich mich dann aber irgendwann zusammen mit meiner Redakteurin Katrin Klingner dagegen entschieden, weil das so wirkt wie, oh, man müsste irgendwie nur dieses Loch flicken und dann wäre alles wieder okay. Aber das ist ja nicht so. Oder zumindest habe ich das als Angehörige von einem Verschwörungsgläubigen nie so erlebt, dass es halt irgendwie diesen einen Grund gibt oder dieses eine Argument, das man sagen kann und dann ist alles wieder gut.
Hast du auch mit anderen Angehörigen gesprochen, die jemanden an eine Verschwörungstheorie verloren haben?
Ja, ich habe eine Zeit lang in Hamburg, war ich in einer Selbsthilfegruppe für Angehörige von Verschwörungsgläubigen und habe dann da auch mal eine Zeit lang die Organisation für übernommen. Und da waren wir eigentlich so jeden Monat so ja zwischen 10 und 15 Leute. Und das war auch einfach echt sehr interessant zu sehen, dass so die Erfahrung sehr ähnlich ist, also einen Angehörigen zu verlieren, aber dass die Angehörigen selber auch teilweise komplett unterschiedlich sind. Also bei vielen waren es die Eltern, die verschwörungsgläubig waren, bei manchen aber auch die Partner oder Partnerinnen, bei anderen Geschwister. Und auch tatsächlich in seltenen Fällen waren die Kinder verschwörungsgläubig oder manchmal auch Freunde. Und ja, es war immer so, also alle hatten da so sehr ähnliche Erfahrungen, so dieses Gefühl von, ich kann irgendwie nichts tun, egal was ich sage, es kommt irgendwie nicht an. Und dann aber auch mit so einem Gefühl von, ich bin für meinen Angehörigen verantwortlich. Also ich bin dafür verantwortlich, dass sich diese Person nicht weiter radikalisiert. Und wenn mir das nicht gelingt, dann habe ich das Gefühl, daran zu scheitern. Also das war für mich auch wirklich lange ein Problem. Und ich glaube, so ein Risiko bei so einer Selbsthilfegruppe ist zu gucken, okay, was können wir tun, dass das hier nicht so ein super negativer Ort wird, wo wir einfach nur darüber reden, wie fürchterlich alle ist und dann gehen alle heim und alle fühlen sich ganz, ganz schlecht. Deswegen hatten wir auch immer versucht, dann gegen Ende nochmal zu sagen, okay, was haben wir denn aber in den letzten 4 Wochen gemacht, was uns vielleicht geholfen hat? Und da war es tatsächlich so, dass da viele gesagt haben, okay, ich versuche einfach zu gucken, was kann ich vielleicht machen oder was ist vielleicht irgendwie politische Arbeit oder Engagement, das ich machen kann, das sich nicht auf meinen Angehörigen bezieht. So, wo man dann tatsächlich auch sowas wie Selbstwirksamkeit und ein Erfolgsgefühl haben kann.
Ja, weil das ist ja, also ich habe gerade schon gesagt, also total beklemmt, diese Situation. Ich meine, wir kennen es ja alle seit Corona spätestens. Also ich lehne mich vielleicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass jeder und jede in Corona-Zeiten irgendwo mal irgendwie mit jemandem zu tun hatte, der so ein bisschen mit Verschwörungstheorien zu tun hatte, mehr oder weniger.
Ich glaube, das ist auch gar nicht so weit aus dem Fenster gelehnt. Also mir begegnen auch einfach sehr oft Leute, die mir das dann erzählen wegen dem Buch. Und eigentlich alle Leute, mit denen ich rede, haben irgendwelche Freundinnen, Bekannten, Schwestern, Brüder, sonstige Angehörige oder Kolleginnen sonst. Und ich glaube, das ist ein Thema, das durchaus auch irgendwie jeden und jede betrifft.
Ja, und auf jeden Fall diese Hilflosigkeit in dem Moment, die kennt man ja dann eben auch. Also weil das ist ja das Perfide. So eine Verschwörungstheorie, die ist halt schnell mal aufgestellt, irgendeine Behauptung und entkräftet es dann erstmal. Also das ist meistens ganz klar, dass das nicht stimmt oder man ist sich vielleicht auch selber gar nicht sicher, ob es jetzt nicht stimmt. Aber die Beweise dafür aufzutreiben, das ist dann echt schwierig und langwierig und das kann man halt meistens einfach überhaupt nicht. Es ist einfach viel, ja, es dauert einfach viel länger, sowas zu widerlegen, als sowas mal schnell zu behaupten.
Ich glaube, auch wenn man an einem Punkt ist, wo die andere Person irgendwie sagt, ja, aber alles, was du sagst oder deine Quellen, die du hast, sind sowieso nur von irgendwie der Lügenpresse finanziert und dann bin ich auch so, ja, okay, was soll ich jetzt noch sagen? So, alles, was ich sage, wird dich nicht überzeugen und alles, was du sagst, wird mich nicht überzeugen.
Das heißt, wenn ich es jetzt aber richtig verstanden habe, ist es so, dass dieser Verschwörungsglaube deines Vaters, der begann schon vor Corona, oder wie?
Genau, ich habe auch, am Anfang hatte ich überlegt, okay, wie weit muss ich für dieses Buch nach hinten gehen? Und habe so gedacht, okay, eigentlich muss ich diese ganze Geschichte irgendwie schon vor Corona anfangen. Eigentlich müsste die 2014 anfangen mit so dem Aufstieg der AfD. Und aber eigentlich müsste die schon viel früher anfangen, nämlich irgendwie in meiner Kindheit und wie ich meinen Vater irgendwie als Kind erlebt habe. Und dass es schon immer in meiner Familie so eine Erzählung gab von, du darfst den Ämtern und Institutionen nicht trauen, die sind böse und wollen uns alles wegnehmen. Und dann dachte ich so, okay, aber eigentlich müsste ich dafür dann irgendwie in der Kindheit von meinem Vater anfangen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, eigentlich kann ich gar nicht dieses Buch machen, wenn ich erklären will, in Anführungszeichen, warum mein Vater verschwörungsgläubig ist. Und eigentlich müsste er dieses Buch machen. Also ja, es ist tatsächlich, glaube ich, es ist schwierig zu sagen, wann genau das angefangen hat. Wenn ich mich auf einen Punkt festlegen würde, würde ich wirklich so 2014 sagen.
Meine Frage zielte nämlich darauf ab, dass dieses Buch ja eben seit Corona einfach unheimlich relevant geworden ist. Oder beziehungsweise man eben seit Corona einfach total versteht, warum dieses Buch so relevant ist. Aber meine Frage ist nämlich auch so ein bisschen, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, weil dich hat das ja offensichtlich schon viel länger beschäftigt als erst seit Ausbruch der Pandemie.
Ich glaube, dass es mich beschäftigt hat im Sinne von, dass ich darüber ein Buch mache, war wirklich erst seit 2022. Genau, ich habe nur, also in Anführungszeichen nur 1,5 Jahre für das Buch gebraucht, was sehr schnell ist für einen Comic. Aber davor war halt irgendwie 2 Jahre Struggle und oh, ich weiß nicht, was ich für einen Comic machen soll. Und so, als das Problem losgegangen ist, 2014, also ich glaube, da habe ich noch nicht mal drüber nachgedacht, überhaupt Comics zu zeichnen. Ich glaube, damals wollte ich wahrscheinlich noch Animation machen. Da hat mich das Thema eher so bewegt, dass ich so damals, da war ich 16 und ich war am Anfang so, oh wow, das ist meine Chance, meinen Vater vom Gegenteil zu überzeugen. Und habe dann aber auch sehr schnell damals mit 16 gemerkt, so ey, alles, was ich hier sage, bringt irgendwie nichts. Und war dann auch irgendwann echt so sehr desillusioniert, aber habe halt damals auch noch mit meinen Eltern zusammen gewohnt, weswegen es halt auch irgendwie wichtig war, dass man halt auch einfach noch zusammen unter einem Dach wohnen konnte. Und habe dann so einen Umgang gefunden, dass ich gesagt habe, okay, wir reden nicht darüber. Wenn du irgendwas Rassistisches sagst, dann kriegst du eine Verwarnung. Und wenn du dann nicht aufhörst, dann stehe ich auf vom Tisch und gehe. Und das hat dann tatsächlich ganz gut funktioniert, aber es ist natürlich trotzdem, und das merkt man halt auch, wenn sich diese Konflikte dann durch Verschwörungsglauben zuspitzen, dass es ganz schwierig ist, ein Gesprächsthema zu finden, in dem man keinen Konflikt hat. Zum Beispiel beim Thema Verschwörungsglauben ist es so, während dem Corona-Lockdown konnte ich nicht erzählen, dass mein Schuh kaputt ist. Dann hätte ich das gesagt, dann wäre so, oh, aber du kannst ja jetzt keinen neuen kaufen oder den reparieren lassen wegen den Lockdowns. Und dann wäre es direkt wieder losgegangen. Und durch halt Corona und durch diese Radikalisierung von Verschwörungsglauben ist es so schwierig geworden, dem aus dem Weg zu gehen, dass es fast unmöglich war.
Kann ich mir richtig vorstellen.
Ja, naja, weil würdest du sagen, dass so jemand, der eine Verschwörungserzählung anhängt, da so nach einer Gelegenheit auch sucht, das thematisch irgendwie einzubringen? Oder ist es in diesem Fall so gewesen?
Manchmal hatte ich das Gefühl, dass mein Vater danach gesucht hat. Aber ich glaube, obwohl das sind jetzt alles nur Mutmaßungen, die ich anstellen kann über Verschwörungsgläubige. Ich weiß es natürlich nicht. Aber ich glaube, wenn ich ja selber mich sehr für ein Thema interessiere und jemand erwähnt irgendwie etwas, das in die Richtung über dieses Thema gehen könnte, dann freue ich mich auch natürlich, wenn ich darüber erzählen kann. Also ich glaube nicht, dass es unbedingt ein Suchen ist, sondern einfach so, ich glaube, wenn man dafür bereit ist, dann findet man überall die Möglichkeit, darüber zu sprechen.
Ja, und man macht sich ja keine Vorstellung davon, wie viele Ansatzpunkte es da geben kann. Also es ist ja wirklich immer wie so ein Eierlauf.
Also diese Kurve, die kann man irgendwie immer kriegen. Ich muss ehrlich sagen, solche Verschwörungstheorien, also die pure Existenz davon, also auch was zum Beispiel UFOs in der Arktis oder so, das sind ja so diese alten Klassiker und so, die fand ich eine Zeit lang sogar auch ganz witzig. Also wir hatten in der WG so am Küchentisch, weißt du, ein paar Bier auf dem Tisch und dann halt irgendwie losschwadronieren und dann, was wäre denn, wenn wirklich UFOs in der Arktis da irgendwie gelagert werden? Und halt auch, aber immer dieser Abstand dazu, dass man sagt, ist eigentlich alles Quatsch. Also wir haben uns auch scheckig gelacht dabei. Aber so diese Zeit ist vorbei, glaube ich. Also ich glaube irgendwie, dass Verschwörungstheorien einfach nicht mehr zu einem Lacher taugen. Also es ist irgendwie ernst geworden. Oder wie siehst du das, Ika?
Dieses Lachen, ich finde das ganz gut, dass du das sagst, weil am Anfang hatte ich in dem Buch auch noch so eine Szene drinne, nach so einem Zeitsprung, wo man halt die Protagonistin sieht, wie die halt in Hamburg ist oder halt in ihrer Heimatstadt. Und dann mit einem Freund oder einer Freundin so halt dieses, ach ja, was geht bei dir so ab, ja lange nicht mehr gesehen, seit dem Lockdown Gespräch hat. Und es halt dann auch darum geht, dass die Protagonistin diesen Verschwörungsglauben von ihrem Vater so in eigenen Worten zusammenfasst. Und die Freundin der Protagonistin halt, also deren Reaktion darauf ist, dass sie halt lacht, weil sie das so super lächerlich und over the top findet. Weil ich halt auch so oft erlebt habe, dass so viele Leute, also nicht alle, aber manche Leute auch darüber gelacht haben und dachten so, oh, das ist so crazy und es ja auch so eine Zeit gab, wo man sich so ein bisschen über so Querdenker-Demos lustig gemacht hat, irgendwie in Social Media. Und ich da auch schon immer dachte so, oh, weil ich da halt immer die Angehörigenperspektive drauf hatte und mir dachte, oh nein, diese Person, die hat wahrscheinlich auch irgendwelche Angehörigen, die jetzt da sitzen und sich denken, oh nee, ey, und jetzt wurde da mein Angehöriger gefilmt und jetzt machen sich da alle im Internet drüber lustig. Und für mich war es dann halt irgendwann nicht mehr lustig, weil ich dachte, ja, es wäre lustig, wenn es nicht echt wäre. Aber also mein Vater ist davon ja überzeugt, so. Und ich glaube, mir selbst als Angehörige verging dann halt auch das Lachen, wenn ich irgendwelche Nachrichten bekomme von, du musst jetzt sofort zum Supermarkt gehen und Lebensmittel kaufen, es kommt in ein paar Tagen der große Blackout und du musst dich jetzt vorbereiten. Halt einmal, weil es nicht schön ist, so eine Nachricht zu bekommen. Zweitens, weil ich natürlich weiß, dass es nicht stimmt. Aber auch drittens, weil, und ich glaube, so reflektiert und aufgeklärt man ist, ich zumindest immer so ein 0,1% in mir hatte, der sich gefragt hat, oh, aber was ist, wenn der recht hat? So, und ich weiß, es ist eine antisemitische Verschwörungserzählung, aber ich glaube, dass auch egal wie tough man da ist, dass man sich davon auch immer leicht ein bisschen verunsichert werden kann.
Ja, ja. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Na, du musst es ja immer irgendwie kurz mal prüfen für dich, ne? Also stimmt das überhaupt? Und ganz schnell kommt man halt darauf, nee, stimmt halt nicht. Aber trotzdem ist man ja damit erstmal konfrontiert, ja, mit dieser Aussage.
Es ist ja auch so, dass da, du hast ja immer so diesen gewissen Thrill, also so diesen gewissen Kitzel dabei. Ja, also wie wenn du durch eine Geisterbahn fährst, wenn ich jetzt mal einen wirklich blöden Vergleich hier anbringe. Also zumindest war das Gefühl früher so, wenn wir über sowas geredet haben.
Ika, diese Szene, die du aber beschrieben hast, ich finde die total gut. Also ne, das ist ja auch total realistisch und finde ich, hätte auch total gut in die Geschichte so reingepasst von der Tonalität her. Warum hast du die denn gestrichen?
Ich habe die rausgestrichen, weil die in meiner Seitenordnung war Seite 27, aber es ist nicht die Seite 27 im Buch. Das war die erste Szene, wo halt die Schwester die Protagonistin abholt und die fahren dann nach Hause und dann sieht man da den ersten Mal den Vater und diesen Streit und es endet dann damit, dass die beiden Schwestern irgendwie dann doch oben auf dem Balkon sitzen und eine rauchen. Und dazwischen kam die eigentlich und ich dachte so, oh nee, eigentlich passt sie nicht, weil die gerade so voll aus dem Erzählfluss rausholt. Und ich dann halt auch mich dazu entschlossen habe zu sagen, okay, ich mache das wirklich wie so ein Kammerspiel. Ich habe diese 3 Tage, wo diese 4 Figuren aufeinandertreffen, 5, wenn man den Hund mit dazu zählt. Und ich will nicht noch was war davor machen, was war danach, sondern ich sage wirklich nur diese 3 Tage, sonst verzettel ich mich komplett.
Mhm. Der Hund hat ja auch eine nicht ganz unwesentliche Rolle, also ist ja schon auch eine Hauptfigur. Aber sag mal, wenn du sagst, in deinem Buch, in deinen Notizen war das die Seite 27, ist das eine abweichende Seitennummerierung von deinem Manuskript gewesen zu dem letztendlichen Buch oder wie machst du das?
Genau, also meine Seiten, die fangen ja bei 1 an. Und ich glaube, im Buch ist Seite 1, aber eigentlich erst Seite 5, weil ja dazwischen drin nochmal der Schmutztitel kommt und alles. Also ich glaube, es weicht um so 2 Seitenzahlen ab.
Wie bist du denn da eigentlich vorgegangen, um diesen Comic anzufangen überhaupt? Hast du ein Drehbuch erstmal geschrieben oder hast du so ein Storyboard direkt gemacht oder wie war das?
Das ist das Schöne und das Schlimme. Es kommt leider niemand an und zeigt einen, wie man so einen langen Comic macht. Also das fand ich selber auch ganz, ganz schwierig. Davor hatte ich immer nur so Seiten gemacht oder so Sachen gemacht, die so maximal 40 Seiten lang waren. Oder halt so kleine Webcomic-Geschichten oder so Comicstrips. Und ich glaube, was wichtig ist, um so ein bisschen den Prozess von einem Comic zu verstehen, ist, dass bevor ich den Comic gemacht habe, hatte ich 2 Jahre, wo ich nach einem Thema für meine Bachelor-Thesis gesucht habe. Und das war wirklich so, oh, also ich habe wirklich, am Anfang wollte ich eine Geschichte über so dieses nach dem Abi-Reisen machen, aber dann halt eher so eine kritische Auseinandersetzung damit, weil ich selber nach dem Abi für 4 Monate in Südamerika war und heute denke, dass ich das gar nicht so gut finde, weil ich es ein bisschen seltsam finde, dass man Leute, die noch nie alleine gelebt haben, dass man denen einfach sagt, ja klar, kein Problem, geh mal auf die andere Seite der Welt alleine, das wird da bestimmt voll schön. Und dass ich halt jetzt auch das so sehr kritisch sehe und halt auch gerade, weil mir halt so damals gesagt wurde, ja, da sind, also ihr müsst jetzt hier die Anführungszeichen mithören, da sind alle Leute kriminell und alle entführen dich und das ist ein ganz, ganz gefährliches Land und da sind alle kriminell. Und dann war ich da und war aber die ganze Zeit so super on edge und hatte irgendwie Angst vor allen möglichen Leuten und konnte das eigentlich gar nicht richtig genießen und hatte auch ganz, ganz, ganz viel Angst davor, alleine zu sein. Habe mich dann immer auch an so Touri- und Backpacker-Gruppen gehalten und die waren dann im Endeffekt eigentlich eher die unangenehmen Leute. Und da wollte ich halt einfach so ein bisschen so einen kritischen Reisebericht drüber machen. Und an dem Thema habe ich mir halt echt absolut die Zähne ausgebissen und habe halt immer wieder neu angefangen, 8 Seiten gemacht, fand alles ganz, ganz fürchterlich und war so, nee, das kann ich, das funktioniert so nicht, ich muss das nochmal komplett neu machen, Thema verworfen, nochmal komplett von vorne angefangen. Dann hat sich das teilweise auch, ein anderes großes Hauptinteresse von mir sind Feuchtpräparate und anatomische Sammlungen in Deutschland. Da wollte ich was darüber machen und wollte dann irgendwie die Themen vermischen. Dann war es zwischendrin, war es irgendwann mal irgendwas über den letzten Mondfisch aus dem Ozeaneum in Stralsund. Und dann hatte ich ganz lange so ganz große Selbstreflexionscomics gemacht, die aber auch so fast so psychologisch waren, aber so, dass die eigentlich für niemanden außer für mich interessant waren. Und ja, auf jeden Fall 2 Jahre echt absoluter Struggle. Ich war ganz, ganz unzufrieden, ganz unglücklich mit allem, was ich gemacht habe. Und hatte in der Zwischenzeit Teilzeit in der Pflege gearbeitet, weil ich Geld gebraucht habe. Das ist eine Katastrophe, dass ich das gemacht habe. Ich habe keinerlei Ausbildung oder Qualifikation in diesem Bereich. Aber die haben dringend Personal gebraucht, ich habe dringend Geld gebraucht. Und dann habe ich einen Waschlappen bekommen und dann ging's los. Und ich habe da wirklich auch überlegt, so ey komm, ich schmeiß Studium hin, ich schaff das nicht. Ich mache einfach Ausbildung, Heilerziehungspflegerin und arbeite einfach weiter in dem Bereich und kriege dann dafür irgendwie mehr Geld. Ja, ich bin sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe. Und es gab dann so einen Tag, wo ich mit meiner Atelierkollegin Line Hoven vorm Atelier rumsaß und die meinte zu mir so, ey, mach doch einen Comic über deinen Vater. Und das hatte sie mir vorher schon sehr oft gesagt und ich war so, nee, das ist so ein Depri-Thema, ich habe keinen Bock, 200 Seiten von Figuren zu zeichnen, die alle traurig rumstehen. Und sie war so, ja, aber probier's doch mal, was hast du zu verlieren? Ich so, ja, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Dann meinte sie, ja, mach doch einfach jetzt so einen Monat nur so Post-it-Storyboards. Und das habe ich gemacht und dann habe ich gemerkt so, ach, ey, das ist ja eigentlich gar nicht so depri und doof, wie ich dachte. Und das macht mir auch eigentlich relativ viel Spaß, das zu erzählen. Und dann hat auf einmal tatsächlich echt alles geklappt wie am Schnürchen. Aber so diese 2 Jahre Struggle davor, die waren, glaube ich, aber auch ganz wichtig. Und ich kenne das auch so ein bisschen von mir, dass ich so ganz, ganz lange schwimme und ich weiß, was ich machen soll. Und dann so kurz vor der Verzweiflung fällt mir eine Sache ein, da bin ich so, ah ja, und dann läuft alles perfekt.
Ja, naja.
Ah, okay, also das war dann so die Initialzündung, diese Idee, etwas über deinen Vater zu machen und dann einfach den Ton zu finden.
Genau, und dann gab es natürlich schon noch so ein paar Entscheidungen, zum Beispiel halt eben, dass ich alle Figuren irgendwie nochmal so weiter fiktionalisiert habe, weil ich halt gesagt habe, ich will nicht, dass irgendeine Figur außer ich Ähnlichkeiten mit meiner echten Familie hat, weil ich kann mir aussuchen, ob ich dabei mitmache oder nicht, meine Familie nicht. Und dann war es eigentlich nur noch diese Figuren irgendwie so zu fiktionalisieren und mir halt so eine ungefähre Story zu überlegen. Dafür habe ich alle Figuren so einmal aufgeschrieben und habe aufgeschrieben, was ist denn ihr Ziel? Und was ist denn ihr Bedürfnis? Und das Ziel und das Bedürfnis müssen nicht die gleichen Sachen sein. Aber das hat mir tatsächlich sehr geholfen beim Schreiben. Und da habe ich halt irgendwie so einen kurzen Entwurf gemacht, habe halt gesagt, okay, es geht wirklich nur um diese 3 Tage. Es passiert das und das und das Event. Die haben eine Szene zusammen, wo die frühstücken. Die fahren zusammen auf dieses Weinfest. Und dann war das eigentlich relativ klar. Und dann habe ich immer in so 20 Seiten Häppchen gearbeitet. Also ich habe zuerst 20 Seiten Skript geschrieben, dann habe ich ein Storyboard gemacht, dann habe ich Skizzen von den Seiten gemacht, dann habe ich die Seiten gezeichnet und dann habe ich die Seiten koloriert und dann, wenn ich das alles fertig hatte, dann habe ich die nächsten 20 Seiten gemacht.
Ah, okay. Hast du da eine richtig feste Skriptform gehabt oder waren das eher Notizen?
Es sind eher relativ wilde Notizen.
Aber sehr interessant, also dass du dich da so häppchenweise vorgearbeitet hast. Das heißt, du wusstest am Anfang wahrscheinlich auch noch gar nicht so richtig, wo die Reise hingeht?
Ich wusste so in etwa, wie das Buch enden soll, aber ich wusste noch nicht genau, was passiert. Und ich wusste zum Beispiel diese so im letzten Teil vom Buch, das spielt ja alles in so einem Industriegebiet. Das war mir ganz klar, dass ich da dieses Industriegebiet mit drin haben will, aber auch einfach, weil ich so Industriegebiete liebe.
Oh Gott,
echt?
Okay. Aber ja, weil die so hässlich sind eigentlich. Aber ja. Ich weiß nicht, ich habe meine Kindheit und Jugend in solchen Industriegebieten verbracht. Und hab da irgendwie so eine ganz, also ich finde, es ist einmal so ein Ort, wo ich mich ganz, ganz unwohl, aber gleichzeitig auch super heimelig fühle. Und ja, deswegen war mir klar, okay, es muss auf jeden Fall irgendwie dieses Industriegebiet sein. Mein nächstes Buch spielt auch wieder in so einem traurigen Industriegebiet. Und ja, also das finde ich ganz toll, diesen Ort.
Kannst du schon ein bisschen was verraten, worum es gehen wird?
Ja, voll gerne. Das nächste Buch heißt, also der Arbeitstitel ist Schlachter und es geht um so alternative Jugendkultur. Also es kann natürlich sein, dass sich das auch tausendmal ändert, wenn wir jetzt vom gleichen Arbeitsprozess ausgehen wie beim letzten Mal. Wer weiß, vielleicht wird es am Ende dann doch die Geschichte über den Mondfisch. Aber es ist auch wieder so autofiktional, wobei es diesmal mehr fiktional ist als autobiografisch. Also ich war selber mit 16, habe ich jedes Wochenende am Schlachthof Wiesbaden rumgehangen. Der Schlachthof Wiesbaden ist eigentlich so eine Konzertlocation. Da sind auch Konzerte, das ist auch sehr gut da.
Ja, ich komme aus der Gegend. Ja, ich kenne also jetzt den Schlachthof jetzt im Detail erinnere ich nicht, aber ich habe in Wiesbaden studiert und den Schlachthof, den kannte man natürlich. Okay, okay.
Davor ist so ein kleiner matschiger Kulturpark und 2012 haben da so alle alternativen Jugendlichen aus der Umgebung Rheinland-Pfalz und Hessen rumgehangen. Unter anderem auch ich. Und es waren halt dann aber teilweise pro Wochenende manchmal schon so über 100 Jugendliche, die da unterwegs waren. Das war eine sehr interessante Zeit für mich. Aber ich denke mir auch manchmal oft, ist eigentlich keine gute Idee, einen Haufen psychisch auffälliger Jugendlichen ohne Sozialarbeiterinnen auf einem dreckigen Real-Getränkemarkt-Parkplatz rumhängen zu lassen. Und um so diesen unkuratierten Jugendraum soll es dann im nächsten Buch so ein bisschen gehen. Wobei ich noch nicht weiß, ob ich das wirklich am echten Schlachthof Wiesbaden spielen lasse oder ob ich den Ort noch weiter fiktionalisiere. Es soll da auf jeden Fall um so zwei Freundinnen gehen, die im gleichen Dorf leben. Und die sind aber eigentlich nur miteinander befreundet, weil die beiden Außenseiterinnen sind. Und ich finde so diese Außenseiterfreundschaften ganz interessant, die ja eigentlich so Zweckgemeinschaften sind, aus denen sich dann aber manchmal doch so eine richtige Freundschaft entwickelt. Und es geht halt um die beiden, um deren Beziehung zueinander und dann aber auch, wie die sich ändern, wenn die dann an diesen Schlachthof beziehungsweise diesen unkuratierten Jugendraum kommen, wo dann auf einmal alle Außenseiter da sind und die eigentlich nicht mehr befreundet sein müssen und wie sich halt die Dynamik von deren Freundschaft dadurch verändert. Gleichzeitig geht es auch so ein bisschen um so diese Heavy-Music-Scene, beziehungsweise halt diese Jugendszene, die sich ja auch schon sehr am Metal orientiert. Und ich lese da gerade ganz viel von so einem Soziologen, der heißt Keith Can Harris. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Extreme Metal, Culture on Edge, was halt so eine soziokulturelle Beobachtung der extremen Metal-Szene ist. Und das ist super interessant. Also da lerne ich gerade ganz viel, weil ich dachte so ein bisschen, ich gehe da rein und das wird so ein bisschen so eine Abrechnung mit dieser Szene. Weil, also ich höre sehr, sehr gerne Metal, aber ich erlebe die Metal-Szene aus meiner Perspektive oft als irgendwie sehr frustrierend, als politisch frustrierend, würde ich sagen. Weil ich schon oft das Gefühl habe, das ist so dieses, wir sind unpolitisch und bitte bring keine Politik in diese Musik, dass das irgendwie so ein ganz großer Teil davon ist. Und ich mir denke so, ja, aber Kultur kann doch nicht unpolitisch sein. Und ich mir auch oft denke von Bands, gerade wenn man sich denken könnte, hey, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, Viking-Metal macht, vielleicht wäre es schon ganz cool, wenn ihr euch mal positionieren könntet, dass ich nicht jedes Mal Band XY rechts, Band XY Skandal googeln muss. Aber ja, ich bin so ein bisschen das am Überdenken, wobei ich auch da jetzt irgendwie noch kein genaues Fazit für mich getroffen habe. Aber dieser Soziologe, der sagt auch so ein bisschen, dass in dieser unpolitischen Haltung auch eine Stärke liegen kann. Auf der anderen Seite habe ich das Buch noch nicht fertig gelesen, deswegen kann ich jetzt hier keine genaue Inhaltsangabe geben. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant und da beschäftige ich mich gerade so ein bisschen mit Soziologie. Vielleicht auch ein bisschen zu viel. Vielleicht sollte ich wieder mehr zeichnen. Genau, und es geht dann aber einfach auch um so ein bisschen so eine Szenebeobachtung, dieser Heavy-Music-Scene und dann halt auch gerade, warum ist für diese Gruppe Provokation so wichtig? Und wie kann man Grenzen ziehen in dieser Jugendgruppe, die eigentlich davon lebt, dass sie dauerhaft alle Grenzen überschreiten muss, damit sie sich von anderen abgrenzen kann? Und diese Gruppe mit deren ganz vielen vermeintlichen Tabuthemen und immer extremeren Verhaltensweisen soll halt auch eine Protagonistin gegenüberstehen, die eine junge Figur mit einem Stoma ist, also mit einem künstlichen Darmausgang. Einfach zum einen, weil ich das noch nie in einem Comic gesehen habe und das super interessant finde und ich halt auch in meinem Pflegejob eine Klientin mit einem Stoma hatte und mir dachte, krass, dass das geht, also habe ich noch nie gesehen. Und B, wie kann es sein, dass ich 27 Jahre über diese Erde wandle und das noch nie gesehen habe? Und halt auch, ja, ich habe das halt noch nie in einem Comic gesehen und finde das interessant.
Ich bin da echt gespannt, was du daraus machst. Also ich hoffe, also ich meine, ich würde von dir auch Sachen über den Mondfisch lesen, aber ich fände es total toll, wenn du das wirklich machen würdest. Und ich stelle mir das gerade so vor, wirklich als, ich will nicht sagen Nachfolger vom großen Reset, aber wenn es auch so ähnlich wird, ich stelle mir das echt gut vor. Also bin ich gespannt auf deine Beobachtungen und Gedanken, die du dann umsetzt. Wir hören uns auf jeden Fall dann wieder.
Aber ich glaube, es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Das Gute ist, beim großen Reset war es auch so ein bisschen die Frage, interessiert Leute das Thema überhaupt noch in 2 Jahren? Und da meinte ich auch so, ja, ich glaube leider schon.
Ja, leider schon, genau.
Aber es war auch immer so ein bisschen so, okay, es darf jetzt nicht zu viel Zeit vergehen, weil sonst das Thema nicht mehr so aktuell ist. Und ich glaube, das Gute ist, das habe ich halt beim nächsten Buch nicht, dass ich so eine Art Zeitdruck habe. Und ja, deswegen bin ich da gerade auch ein bisschen entspannt und verzettel mich irgendwie in Soziologie.
Ja, also ich finde auch, das hört sich wahnsinnig spannend an, weil das auch so ein Thema ist, wie du ja schon gesagt hast, das auch immer wieder aufpoppt. Also nicht nur gerade, aber halt auch in der Metal-Szene, in anderen Jugend- und Musikszenen auch. Dieses, nein, wir sind unpolitisch, aber gleichzeitig doch sehr politische Sachen passieren. Also sowohl in der einen als auch in der anderen Richtung. Finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Also ich wäre tierisch gespannt.
Und das ist ja auch so, Ika, dass du darüber hinaus gut beschäftigt bist, nehme ich mal an. Das ist nämlich noch was anderes, worüber wir unbedingt mit dir sprechen wollten. Du warst ja Stadtschreiberin in Rottweil als Comiczeichnerin und bist jetzt Stadt-B-Schreiberin in Dortmund als Comiczeichnerin.
Ja, ich liebe Aufenthaltsstipendien.
Ja, bist du jetzt in Dortmund eigentlich dann oder in Rottweil oder wo bist du?
Im Moment bin ich gerade in Münster bei meinem Freund, aber eigentlich bin ich jetzt gerade wieder in Hamburg. Aber ich habe vorletztes Jahr meine Wohnung gekündigt und habe gesagt, okay, ich versuche jetzt einfach, solange es geht, in Residenzen zu leben. Hatte halt dann meine Meldeadresse bei einem Kumpel von mir und war dann zuerst Stadtschreiberin in Rottweil. Das war das erste längere Aufenthaltsstipendium, das ich bekommen habe. Davor war ich mal einen Monat in einer Residenz übers Goethe-Institut in Tschechien, in Brumov. Da habe ich in so einem 200 Jahre alten Haus in so einem Kloster gewohnt. Das war auch sehr schön, aber ein bisschen einsam. Und in Rottweil ist das Besondere beim Stadtschreiberstipendium, dass man da in einem Konvikt, also in einem Internat wohnt, mit Schülerinnen zusammen. Und das Konvikt, da sind halt Schülerinnen von, keine Ahnung, 11 bis 21. Die gehen alle auf unterschiedliche Schulen, also die schlafen sozusagen nur im Konvikt. Und man lebt da wirklich mit den Schülerinnen zusammen und bekommt da ein ganz normales Zimmer wie die auch und muss ich auch mit denen ein Bad teilen, obwohl die in meinem Flur alle sehr ordentlich waren, muss ich dazu sagen. Und man isst dann jeden Tag mit denen und kriegt da 3-mal am Tag Essen in der Mensa, die auch super lecker ist. Und alles, was man dafür machen muss, in Anführungszeichen, ist die Jugendschreibwerkstatt leiten. Und wie man das macht, ist auch einen komplett selber überlassen. Ich hatte dann da wöchentliche Comiczeichenkurse für Jugendliche angeboten. Eigentlich wollte ich am Anfang mit so über 14-Jährigen arbeiten, aber dann hatten ganz viele so 11- und 12-Jährige Interessen und dann waren das irgendwann halt nur noch so 11- und 12-Jährige, mit denen ich das dann gemacht habe. Das hat aber auch alles sehr gut geklappt. Und das ist auf jeden Fall ein super lustiges Stipendium, weil man einfach so eng mit diesen Schülerinnen zusammenlebt. Und ich arbeite super gern mit Jugendlichen. Und deswegen kam mir das auch sehr recht und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe auch einige von denen echt sehr doll ins Herz geschlossen und habe da auch einfach so eine sehr schöne Beziehung zu denen aufgebaut. Und das Coole ist, man ist halt keine Pädagogin, aber man ist auch keine Schülerin. Und man ist halt so ein bisschen so die lustige Comic-Tante. Das ist ganz cool, weil man da dann so einen sehr schönen sozialen Status hat.
Ja.
Ja. Sag mal, wie kommt man denn an sowas ran? Wie funktioniert denn das? Wie bist du zu diesem Stipendium gekommen?
Also ich finde alle meine Stipendien über Literaturport, heißt die Seite. Und da bewerbe ich mich dann aber auch auf Sachen, die jetzt nicht nur speziell für Comic ausgeschrieben sind, sondern halt auch wirklich auf Sachen, die für Literatur allgemein ausgeschrieben sind. Und dann schreibe ich sowas wie, ja, wie Sie sehen, habe ich mich als Comiczeichnerin auf das Stipendium beworben. Deswegen habe ich mir rausgenommen, ein paar mehr Seiten zu schicken. Ich kann jedoch viel mehr, außer nur schön malen. Meine Arbeit mit grafischer Erzählung ermöglicht mir einen ganz anderen Blick auf Literatur, den die Stadt Rottweil so noch nicht erlebt hat.
Oh.
Klammer auf, im positiven Sinne, Klammer zu.
Okay, ja, okay.
Sehr gut. Das ist bei denen offenbar mindestens genauso gut angekommen wie bei uns jetzt. Cool. Also ich finde das auch total cool, dass sich da wirklich eine Stadt drauf einlässt, das zu machen, weil du warst ja da auch die Erste als Comiczeichnerin, ne? Und jetzt in Dortmund ja auch wieder genau das Gleiche.
Wobei ich auch glaube, dass ich da gerade auch sehr viel Glück habe mit der Zeit, weil ich glaube, jetzt ist es bei vielen auch Literaturhäusern und Institutionen ist es so in den letzten 5 Jahren in Anführungszeichen angekommen, dass Comic auch Literatur ist und jetzt halt deswegen viele Institutionen sagen, oh, wir würden gerne mal was mit Comic machen, das hatten wir noch nie.
Ah.
Und ich glaube, dass das jetzt da gerade für mich auch eine ganz gute Zeit ist, das so zu machen.
Okay, das ist interessant, weil das Thema ist ja auch irgendwie ein immer heiß diskutiertes. Und also du hast den Eindruck, dass sich da tatsächlich was ändert langsam, dass das Medium Comic mehr wahrgenommen wird von der Literaturwelt?
Tatsächlich schon, aber dazu muss ich sagen, ich bin ja noch ein kleines Baby in der Literaturwelt und habe damit irgendwie vielleicht erst seit 4 Jahren oder so wirklich was zu tun. Und ich glaube auch nur, dass das möglich ist wegen ganz vielen VorreiterInnen, die sich da ganz doll für eingesetzt haben. Zum Beispiel Eva Müller, die sich ja auch immer wieder auf Literaturstipendien beworben hat. Oder Anke Feuchtenberger.
Ja, du bist ja wirklich noch total jung. Also das darf man ja echt nicht vergessen. Also ich wusste schon, dass du jung bist. Aber als ich dann nochmal geguckt hatte auf deiner Homepage, oder irgendwo hatte ich es gelesen jedenfalls, da dachte ich, oh, du bist jetzt nämlich Ende 20, ne?
Genau, ich bin 28.
Ja, das ist viel erlebt. Für 28.
Man muss schon sagen, also ich finde, du hast da schon wirklich eine ganze Menge erreicht, wo, so wie ich das mitbekomme, viele Kollegen, die schon viele, viele Jahre dabei sind, das halt eben noch nicht geschafft haben. Zum Beispiel eben beim Spiegel zu landen oder eben in Künstlerresidenzen zu wohnen. Also ich muss schon sagen, ich bin beeindruckt. Wirklich klasse. Großartig. Ja, und das ist ja auch ein schönes Signal, weil diese Fragestellung, diese Diskussion, ob Comic genügend wertgeschätzt oder überhaupt erst wahrgenommen wird, in Deutschland gerade, das scheint sich tatsächlich ein bisschen was zu bewegen.
Sag mal, ich wollte dich noch fragen, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einer Stadtschreiberin, also du hast ja die Erfahrungen offensichtlich, zwischen einer Stadtschreiberin und einer Stadt-B-Schreiberin?
Ich glaube, es gibt nicht so wirklich einen Unterschied. Ich glaube, es ist einfach nur eine unterschiedliche Formulierung.
Okay, ich habe gedacht, das ist jetzt irgendwie besonders fancy oder so, oder dass da
etwas
Besonderes von dir erwartet wird. Und überhaupt, was erwartet man denn eigentlich von einer Stadt-B-Schreiberin oder Stadtschreiberin? Was machst du denn da so oder was hast du so gemacht?
Es ist tatsächlich komplett unterschiedlich. Also es gibt einige Stadtschreiberstipendien, da wird zum Beispiel gesagt, ja, wir erwarten, dass du 3 Veranstaltungen organisierst. Es gibt manche, die sagen, wir möchten gerne, dass du irgendwie einen kleinen Text über das und das Thema schreibst.
Mhm. Oder deinen Comic machst, oder?
Genau, in Rottweil ist es halt an diese Jugendschreibwerkstatt geknüpft, dass man sagt, okay, biete in irgendeiner Form diese Schreibwerkstatt für Jugendliche an, wobei man sich da auch selber entscheiden kann, wie man das machen will. Ob man daraus halt jetzt eine wöchentliche Veranstaltung macht oder sagt, okay, ich mache irgendwie 3 Termine von je 2 Stunden und das war's dann. Und eigentlich ist es so, dass schon erwartet wird, dass man sich irgendwie kulturell mit der Stadt auseinandersetzt. Also, dass man da jetzt sich nicht denkt, geil, ich chill jetzt hier, weiß ich, 3 Monate zu Hause und irgendwie die Hälfte der Zeit bin ich sowieso nicht da und bleib einfach in meiner eigentlichen Wohnung, wo ich wohne und nehme halt dann irgendwie das Geld mit. Sondern es ist schon so gedacht, dass man sich irgendwie mit dieser Stadt beschäftigt. Also ich glaube jetzt eine Stadt, die ich ganz doof finden würde, da würde ich mich auch nicht als Stadtschreiberin bewerben. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, es gibt keine Stadt, gegen die ich so eine große Abneigung habe, dass ich sagen würde, nee, da würde ich kein Stipendium machen.
Na klar, ist ja auch total spannend. Ich meine, das ist ja auch so, dass man den Ort dann erstmal überhaupt kennenlernt, richtig, ne?
Ja, zum Beispiel jetzt bei Dortmund, also against the popular belief, liebe ich Dortmund. Ich war nur mal 3 Tage da, muss ich dazu sagen. Aber da hat es mir sehr gut gefallen und mein erster Eindruck von Dortmund war so ein bisschen, das ist so eine Stadt, wo eigentlich niemand freiwillig sein wollte, aber die Leute, die da wohnen, jetzt alle gesagt haben, okay, lass es mal hier so schön wie möglich machen.
Ja, also ich war auch mal in Dortmund. Ich habe Dortmund steht auch in meiner Biografie drin. Ich war da 6 Wochen. Und zwar, wenn man irgendwie mich googelt, dann findet man es, glaube ich, auch. Ich erzähle es jetzt einfach nochmal. Ich war damals da 6 Wochen zum Praktikum bei der Bild-Zeitung.
Und hat es dir auch gefallen in Dortmund?
Du, das ist nämlich das Ding. Also mir hat es echt gut gefallen in Dortmund. Also ich habe auch noch in einem Stadtteil gewohnt und zwar, oh Gott, jetzt, ich blamiere mich wahrscheinlich, heißt das Nordhafen oder im Norden? Also jedenfalls in der Nähe vom Hafen. Und mir wurde immer gesagt, jetzt echt nicht gerade the place to be. Aber ich hatte eine super nette WG. Also ich denke da immer noch oft an diese Zeit so, ja. Ich bin halt immer super viel mit dem Fahrrad hin und her gefahren damals. Ich hatte mein eigenes Fahrrad mitgenommen und habe mich da immer so durchgeschlängelt und ich weiß nicht, also ich fand Dortmund echt total nett und was auch noch das Ding war, wie gesagt, ich war damals zum Zeitungspraktikum da, 2006 und was war nämlich noch 2006 und ich war genau in diesen 6 Wochen da, als da nämlich Fußball-WM war. Fußball-WM in Deutschland, in Dortmund und ich war halt bei einer Zeitung in einer Lokalredaktion und wir haben halt alle möglichen Themen gemacht, die halt irgendwie was mit Fußball zu tun hatten, ohne über Fußball direkt zu schreiben. Und das aber, wie gesagt, in Dortmund, das ja eine absolute Fußballstadt ist. Und das halt sowieso, also ich habe da einen super guten Eindruck gekriegt von Dortmund, weil es total lebendig war und so viel los, ja, die Leute auch so unterschiedlich, auch total international zu der Zeit, weil ja wirklich dann aus allerlei Länder da Leute durch die Straßen gegangen sind und wir halt immer dann irgendwelche Geschichten gesucht haben, die wir da machen könnten. Also genau, von daher, ich habe Dortmund in echt guter Erinnerung und ich kann mir vorstellen, dass es da echt cool ist, auch Stadtschreiberin zu sein.
Ja, ich freue mich da auch echt schon sehr doll drauf. Ich mache da tatsächlich auch ein Projekt, das so Hand in Hand geht mit meinem nächsten Buch, weil das Thema vom Stadtschreiberstipendium in Dortmund ist immer neue Urbanität. Und ich habe gesagt, ich will mich da mit unkuratierten Jugendräumen auseinandersetzen. Also zum Beispiel, wenn Jugendliche anfangen, so nachts auf so einem Parkplatz rumzuhängen, anstatt in irgendwelchen Jugendhäusern.
Also genau das, was du gerade auch schon erzählt hattest, was so das Thema deines nächsten Comic-Projekts ist. Dann.
Genau, und ob ich diesen Masterplan im Endeffekt genauso umsetzen kann, weiß ich jetzt noch nicht so genau. Aber eigentlich möchte ich da ganz gerne mit Sozialarbeiterinnen mitkommen bei der aufsuchenden Jugendarbeit und dann halt Jugendliche vor Ort in meinen Workshop einladen und dann halt gerne so 3 oder 4 Workshops machen mit Jugendlichen, wo es darum geht, dass die halt diese Orte, an denen sie rumhängen, dass sie die reflektieren und halt auch so ihre eigenen kleinen Gruppen und so sozialen Machtgefälle so ein bisschen hinterfragen. Und aber auch für sich selber klar haben können, okay, wo ziehe ich eine Grenze zwischen Provokation und Extremismus und wie kann ich diese Grenze einhalten und wie kann ich Grenzen von anderen respektieren. Aber halt alles in so sehr niedrigschwelligen Comic-Übungen, sodass die auch so ein bisschen ins autobiografische Erzählen reinkommen. Und dann würde ich ganz gerne so eine kleine Satellitenausstellung machen mit den Comics, den die da gemacht haben, eben an diesen Orten, wo sie sich aufhalten. Zum Beispiel so eine kleine Comic-Ausstellung in einem Döner oder in einem DM oder auf einem Parkplatz oder sowas.
Ach toll, ich finde das gute Idee. Cool.
Ja.
Ja, richtig gute Idee, weil das sind ja so Geschichten, die werden ja sonst auch gar nicht so erzählt. Also genauso wie du sagst, sind halt so kleine Geschichten, ne, die so außerhalb des Fokus der Wahrnehmung liegen eigentlich und aber für viele Personen ganz wichtig sind.
Ich finde auch einer der größten Fehler, den vor allem eher junge Menschen beim Comic-Erzählen machen, ist sozusagen so, ja, und dann ist da ein Raumschiff und dann ist da noch ein Raumschiff und dann fliegen sie zu dem Planeten und dann den und dann kommt das. Und ich bin so, oh, Moment mal, das musst du alles zeichnen, ne?
Ja.
Auf einer Seite. Und dass ich da oft sage, ich glaube, ihr unterschätzt die Magie des Alltags. Ich glaube, ihr wisst gar nicht, wie interessant euer Leben ist. Ihr könnt auch ruhig darüber erzählen, was ihr gestern gemacht habt. Das finden Leute wie ich wahrscheinlich auch interessant.
Also ich finde, ich habe nichts gegen Raumschiffe.
Ja, nee, ist klar, dass du nichts gegen Raumschiffe hast, Ingo. Das ist ja dein Hauptmetier irgendwie.
Ja, geht so.
Aber da finde ich eigentlich Alltag auf einem Raumschiff aber eigentlich auch interessanter als irgendeine Epic-Space-Schlacht.
Also ich finde, wenn du das so erzählst, da merkt man schon, dass du halt wirklich so eine besondere Aufmerksamkeit hast für diese kleinen Besonderheiten im, na, nicht mal alltäglichen unbedingt, aber in so menschlichen Miteinander. Deswegen, also ich bin da ganz gespannt auf deinen Blick auf diese Sachen und wie du das dann umsetzt und darstellst.
Und was ich besonders toll finde tatsächlich, ist diese Ausstellungsidee an diesen Orten direkt zu machen. Weil das ist ja auch eine ganz andere Form von Repräsentation. Also die werden ja sozusagen sichtbar.
Das habe ich mir so ein bisschen vom Comic Festival Hamburg angeguckt, das ich mit organisiere. Weil wir beim Comic Festival früher oder auch teilweise jetzt noch die Satellitenausstellungen hatten. Das waren so kleine Schaufensterausstellungen in Cafés, an Läden, im Hamburger Schanzenviertel und im Karoviertel. Und das war halt so ein ganz cooler Weg zu sagen, okay, wir integrieren irgendwie lokale Läden und Geschäfte damit ein in dieses Festival und dadurch lernen Leute, die sich für Comics interessieren, andere Läden kennen und Leute, die sich eigentlich für die Läden interessieren, lernen Comics kennen. Und das fand ich immer eigentlich eine ganz, ganz schöne Idee.
Ja, ist auch wirklich eine tolle Idee. Bist du darauf gekommen oder ist das irgendwie, gab es die schon länger oder?
Das gab es schon lange, bevor ich zum Comic Festival Hamburg gekommen bin, weil früher war es so, dass die Kurse von Sascha Hommer, über die ich auch zum Comic Festival angeworben wurde, dass die halt da alle immer so eine kleine Satellitenausstellung gemacht haben. Und das war halt dann auch super cool, wenn man als Studentin irgendwie sagen konnte, okay, ich lade jetzt irgendwie Künstlerin XY ein, den oder die ich cool finde und mache dann mit denen so eine kleine Schaufensterausstellung hier, keine Ahnung, in so einem Plattenladen auf der Schanze.
Cool, genau, dann verliert man wahrscheinlich da auch erstmal die Berührungsangst so, ne, mit Leuten, die da schon länger mit zu tun haben.
Du organisierst das Comic Festival mit?
Genau, also jetzt die letzten 3 Jahre mache ich Führungen. Also ich plane die Führung vorher und dann gebe ich auch einen Teil dieser Führungen und ich organisiere zusammen mit Heiner die Tombola und moderiere die mit ihm.
Was für Führungen sind das?
Einfach Führungen über das Festival, also es ist ja so über die ganze Stadt verteilt, einmal in der Neustadt, im Karoviertel, auf St. Pauli. Und da gibt es dann zum Beispiel solche Treffpunkte, dass man sagt, okay, man trefft sich um 14 Uhr an der U-Bahn St. Pauli und dann ist das so ein 2-stündiger Spaziergang durch die verschiedenen Festival-Locations und teilweise sind dann auch noch die Künstlerinnen selber vor Ort und sagen was über ihre Ausstellungen. Und das ist eigentlich ganz schön, weil ganz viele Leute wissen immer nicht, wo sie anfangen sollen, sich das Festival anzugucken. Und da kommen dann meistens auch Leute hin, die so, oh ja, eigentlich habe ich gar nichts mit Comics zu tun, aber ich habe es jetzt irgendwie hier in der Zeitung gesehen oder da auf dem Plakat und bin jetzt mal vorbeigekommen.
Ich glaube, ich habe in einem Interview gelesen, oder hattest du das gesagt? Also ich glaube, ich habe jetzt in deinem Interview gelesen, dass du zur Illustration gekommen bist, weil du einen Beruf gesucht hast, in dem du möglichst viel zeichnest. Ist das richtig?
Genau.
Wie bist du denn von der Illustration? Also ich kann ja nochmal dazu sagen, der Comic Der große Reset ist zum Beispiel komplett Aquarell. Und nehme ich jetzt mal an, so sieht es jedenfalls aus.
Genau, auch alles analog gezeichnet und gemalt.
Ja. Wie bist du denn da ausgerechnet zum Comiczeichnen gekommen?
Das ist eigentlich ganz interessant, weil ich im Studium eigentlich nichts anderes gemacht habe, außer Comic zeichnen. Das Ganze ging eigentlich damit los, dass ich irgendwann mit 11 Unlimited Access zum Internet hatte und angefangen habe, Animes auf YouTube zu gucken und dann halt den Bildschirm pausiert habe und da ein Blatt drüber gehalten habe und die Charaktere abgezeichnet habe. Ja, und dann hat eins zum anderen geführt und ich habe nie wieder aufgehört zu zeichnen und bin in der 10. Klasse aufs Landeskunstgymnasium Rheinland-Pfalz gewechselt. Das ist ein staatliches Kunstgymnasium, wo man auch so eine Aufnahmeprüfung machen muss. Und ab da hatte ich dann 7 Stunden Kunst die Woche mit halt eben auch Kunstgeschichte und Kunsttheorie. Und schon da, ab der 10. Klasse, war mir dann eigentlich klar, okay, ich will später irgendwas mit Kunst machen, so am liebsten irgendwas, wo man eigentlich nur zeichnen muss. Dann dachte ich ganz lange, ich will Kommunikationsdesign machen.
Ja.
Da habe ich gegoogelt, was Kommunikationsdesign ist und war so, ach so, nee, das will ich, eigentlich will ich nichts mit Buchstaben machen.
Ja, ja, ja. Also ich habe Kommunikationsdesign studiert. Ich 4 Semester. Ich habe es dann auch abgebrochen. Ich will es jetzt nicht hier schlecht machen. Also ich habe eine Menge gelernt, nur ganz kurz die Lanze gebrochen für meine 4 Semester Kommunikationsdesign. Aber ich habe dann auch gemerkt, ich glaube, ich will mehr zeichnen. Ja.
Und tatsächlich, als ich mich dann in Hamburg beworben habe, damals dachte ich noch, dass ich Animation machen will, weil ich so immer so ganz fasziniert war von Animationsvideos auf YouTube und so dachte so, oh, so gerade so Felix Colgrave oder so, da war ich so, oh geil, sowas will ich auch machen. Und ich habe damals dann immer Storyboards gemacht, die eigentlich schon kleine Comics waren. Aber ich war so, ich animiere das alles später mal, wenn ich dann animieren kann. Und dann bin ich zu HAW gegangen, habe da ein Semester Animation gemacht und habe gemerkt, oha, das ist ja ganz schön schwer. Ich könnte diese Geschichte auch viel schneller machen, wenn ich einfach einen Comic machen würde. Mhm. Und dann, seitdem habe ich nicht mehr damit aufgehört.
Ja, du bist ja eine komplette Alleinkämpferin, gell? Also du machst ja alles an deinem Comic. Hast du eine Redaktion eigentlich?
Ja, genau. Also bei Reprodukt war es so, dass ich eine Redakteurin hatte. Das war auch tatsächlich sehr gut. Das war Katrin Klingner bei mir. Und das war, ich mache gerade mit zwei von meinen Fingern ein Herz. Das war tatsächlich ein Match made in heaven.
Grüße gehen raus.
Ja, weil Katrin hat das richtig, richtig toll gemacht. Und die hatte ja auch davor das Buch gemacht über Spanien lacht die Sonne, wo es auch darum geht, dass eine Protagonistin, also dass die so Kommentare unter Videos von so einer Nachrichtenseite moderiert und da halt dann auch die ganzen so Hassnachrichten rauslöschen muss. Und in dem Buch geht es eigentlich darum, dass der Chef dieser Moderationsgruppe ein Treffen plant von den Leuten, die diese ganzen Hassnachrichten schreiben und halt den Leuten, die da arbeiten, damit halt alle sehen können, dass das alles nur Menschen sind. Und es geht dann halt so ein bisschen um diesen Arbeitsalltag und darum, wie dieses Treffen stattfindet oder auch nicht. Und das ist halt ein super lustiges Buch, weil es auch so diese Tragik und diese Komik gleichzeitig so sehr gut vereint. Und ich einfach Katrins Bücher auch sehr gerne mag und deswegen das einfach auch sehr, sehr gut gepasst hat. Und ich hatte Katrin schon sehr früh zur Seite gestellt bekommen. Also sogar schon, ich habe halt Reprodukt eigentlich nur ein Storyboard von den ersten 27 Seiten geschickt und 5 ausgearbeitete Seiten und die waren so, okay, nehmen wir. Und dann habe ich schon Katrin bekommen und deswegen war sie schon ganz früh mit in dem Schaffensprozess vom großen Reset, was aber auch sehr gut war, weil Katrin mir da sehr gute Ratschläge gegeben hat und mich da auch sehr gut beraten hat und ja, das einfach eine sehr tolle Zusammenarbeit war. Zum Beispiel das Handlettering, das habe ich auch selber gemacht. Am Ende wurde nochmal so ein kleiner Feinschliff bei der Bildbearbeitung gemacht, aber das musste ich leider auch zum größten Teil selber machen, wo ich mir auch dachte, okay, ich mache nie wieder ein Buch mit Aquarell. Jetzt denke ich mir, ja, okay, jetzt habe ich es einmal gemacht, jetzt kann ich es auch nochmal machen, so schlimm war es eigentlich doch nicht.
Ja, das ist so diese Phase, nachdem man es geschafft hat und sagt, ach, nie wieder.
Naja, und dann 2 Tage später denkst du dann schon so, boah, geht eigentlich.
Jetzt habe ich es ja gelernt, jetzt kann es ja auch.
Genau, ja. Wird auch eigentlich blöd, wenn man es gar nicht nochmal anwenden kann.
Was auch sehr gut war bei Reprodukt, dass mich halt auch alle einfach sehr gut beraten haben wegen dem Buch. Weil ich wollte eigentlich das Ganze auf ein offenes Papier drucken lassen. Also auf so ein Papier, das so ein bisschen rauer ist. Und da wirklich alle meinten so, nee, mach mal vielleicht lieber nicht, denn die Farben versubschen so ein bisschen, wenn man die auf ein offenes Papier druckt.
Mhm. Ja.
Und ich mir da ganz, ganz lange ganz unsicher war, weil ich Sorge hatte, dass es vielleicht nicht so hochwertig aussieht, wenn es auf ein geschlossenes Papier gedruckt ist, also auf so ein glattes Papier. Mhm. Und ich da tatsächlich einfach wirklich super beraten wurde und die zu mir meinten so, hier, guck mal, wir haben da so ein Papier, das sieht aus, als wäre es rau, aber es ist eigentlich glatt und ja, da einfach sehr, sehr gut beraten wurde und ich jetzt auch sehr zufrieden mit dem Papier und mit der Druckqualität bin.
Mhm. Interessanter Einblick, finde ich, nochmal so in die Produktion dann auch von so einem Buch. Hätte ich gar nicht gedacht, dass du da auch noch so involviert warst oder beziehungsweise, dass der Verlag dich da auch noch so beraten hat.
Iga, wir haben am Schluss von unserem Podcast ein festes Element. Wir fragen unsere Gäste und Gästinnen eigentlich immer nach einem besonders tollen Zeichentipp. Aber vielleicht hast du auch einen Tipp, da du ja jetzt den Einstieg in die Comicwelt sozusagen vor kurzem absolviert hast und gleich so mit so einem Raketenstart. Was ist denn dein toller Zeichentipp oder Tipp als Beginner oder als Start in die Comicwelt?
Boah, ich glaube, einmal mein Zeichentipp ist auf jeden Fall, und den mache ich auch selber so ein bisschen, ist, dass ich eine Regel habe, dass ich sage, ich muss immer erstmal alles fertig machen. Also ich fange nicht irgendwie eine Sache an und denke mir dann irgendwie zwischendrin, oh, sieht voll doof aus, ich mache es auch mal neu. Sondern ich sage wirklich so, nee, ich mache alles fertig und dann, wenn ich es dann immer noch doof finde, dann darf ich es nochmal neu machen. Weil es ist ganz oft so, dass auch so bei allen Seiten von der große Reset, jede Seite, die ich erstmal gezeichnet hatte, da war ich so, naja, also eine zeichnerische Sternstunde war das jetzt nicht gerade, ne? Und das ist dann aber oft viel besser fand, sobald ich es einmal koloriert habe und dann irgendwie, wenn ich am nächsten Tag drauf geguckt habe, war ich so, ach, Oh, na ja, kann ich so nehmen, passt so. Und ich habe auch nur relativ wenig dann doch noch neu gezeichnet, obwohl ich am Anfang immer alles fürchterlich fand. Also das ist einmal, finde ich, eine ganz goldene Regel von mir, immer erstmal alles fertig machen und dann neu anfangen, wenn man es immer noch doof findet. Und sonst, also es ist jetzt vielleicht so ein sehr praktischer Tipp, aber was mir für so Interviewsituationen voll geholfen hat, gerade weil ich ja auch ein relativ persönliches Buch gemacht habe, war mir so ganz klar, so eine Tabelle zu schreiben, was sind Sachen, die ich nicht öffentlich erzähle und was sind Sachen, die ich dafür öffentlich erzähle.
Ja.
So einfach, um zum Beispiel zu sagen, okay, ich rede nicht öffentlich über Details aus meiner Familie, aber ich rede gerne öffentlich darüber, wie ich die Figuren geschrieben habe und wie ich die an meine Familie angelehnt habe. Und das hat mir auch sehr geholfen, mich gerade in so Interviewsituationen halt auch so für mich klar zu haben, okay, das sage ich nicht, aber dafür kann ich das und das erzählen.
Super Idee. Also wirklich, ich finde auch ein total guter Hinweis, weil ja doch viele Leute auch autobiografische oder autofiktionale Comics machen oder Werke überhaupt schaffen, ja, und man da wirklich zwangsläufig darauf angesprochen wird.
Ja, ich fand den Zeichentipp super, muss ich wirklich sagen. Ich glaube viele, also ich auch übrigens, ja, ich bin eigentlich ein sehr schneller Skizzierer. Und wenn da irgendwas dabei ist, wo ich sehe, nee, das funktioniert nicht, sofort weg, nochmal von vorne. Also ich mache nicht fertig. wobei ich jetzt, das ist halt irgendwie meine Art. Ich fand diesen Tipp total interessant. Ich finde, der hat was. Mhm, ja, also,
auf jeden Fall.
Weil du hast vollkommen recht, dass die Sachen am nächsten Tag nämlich ganz anders aussehen, als man sie in dem Moment wahrnimmt. Ja, das stimmt schon.
Oder auch super. Zum Beispiel alles, was ich während diesen 2 Jahren, bevor ich das Buch gemacht habe, wo ich so am Struggeln war, wo ich auch damals dachte, oh, es ist alles ganz, ganz fürchterlich und schrecklich. Ich finde, vieles davon sieht jetzt voll gut aus. Und ich bin so, hey, das ist eigentlich voll cool.
Ja, super.
Ja.
Vielen Dank, vielen Dank.
Da kann man auch mal in sich selbst vertrauen dann so, ne?
Ja, sollte man sowieso als Comiczeichnerin.
Ika, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Tolle Einblicke und ich wünsche dir alles Gute bei deinen nächsten Projekten, die da noch kommen. Ich bin, hab's schon mehrmals gesagt, echt neugierig.
Ja, vielen Dank.
Und vielleicht verschlägt's dich mal nach Berlin als Stadtschreiberin, wer weiß.
Genau.
Ja. Sag Bescheid, wenn du in der Gegend bist.
Ja, gerne.
Ika, wir hören oder sehen uns an anderer Stelle dann wieder.
Vielen Dank für deine Zeit und mach's gut. Tschüss.
Danke, genau. Tschüss.
Danke euch. Tschüss.